Hallo, herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 16. Juni. Ich bin Ilonka und wir lesen weiter in unserer täglichen Bibellese. Ich freue mich, dass ihr heute wieder reinhört. Wir lesen aus der Übersetzung Neues Leben und ich werde euch die einzelnen Stellen direkt vorher angeben. Viel Freude beim Zuhören. Das erste Buch Könige, Kapitel 15, Vers 25 bis Kapitel 17, Vers 24. Nadab herrscht in Israel. Die Herrschaft Nadabs, des Sohns Jerobeams, über Israel begann im zweiten Jahr der Regierungszeit von König Asa in Juda. Er regierte 2 Jahre in Israel. Doch er tat, was dem Herrn missfiel und folgte darin ganz dem Beispiel seines Vaters, indem er ebenso wie Jerobeam sündigte und Israel zur Sünde verleitete. Schließlich zettelte Baasha, der Sohn Ahias aus dem Stamm Issachar, eine Verschwörung gegen Nadab an. Er ermordete ihn, als Nadab mit dem israelitischen Heer Gibbeton, eine Stadt der Philister, belagerte. Baasha tötete Nadab im 3. Jahr der Herrschaft König Asas in Juda und wurde der nächste König. Sofort ließ er alle Nachkommen Jerobeams umbringen, sodass kein einziges Mitglied der Familie am Leben blieb, wie es der Herr durch den Propheten Ahia von Silo vorausgesagt hatte. Das geschah, weil Jerobeam durch die Sünden, die er begangen und zu denen er Israel verleitet hatte, den Zorn des Herrn, des Gottes Israels, erregt hatte. Alles Weitere über Nadabs Herrschaft und seine Taten steht im Buch der Geschichte der Könige Israels beschrieben. Baasha herrscht in Israel. Asa und König Baasha von Israel lagen ihr ganzes Leben miteinander im Krieg. Die Herrschaft Baaschas über ganz Israel begann im 3. Jahr der Regierungszeit König Asas in Juda. Baasha regierte 24 Jahre in Tirza. Doch er tat, was dem Herrn missfiel und folgte dem Beispiel Jerobeams, sündigte wie er und verführte wie er das israelitische Volk zur Sünde. Diese Botschaft des Herrn über Baasha empfing der Prophet Jehu, der Sohn Hananis. Ich habe dich aus dem Staub emporgehoben und zum Herrscher über mein Volk der Israeliten gemacht. Doch du bist dem schlechten Vorbild Jerobeams gefolgt. Du hast mein Volk zur Sünde verleitet, sodass es meinen Zorn auf sich gezogen hat. Deshalb werde ich Baasha und seine Familie auslöschen, so wie ich die Nachkommen Jerobeams, des Sohnes Nebats, ausgelöscht habe. Diejenigen Mitglieder von Baaschas Familie, die in der Stadt sterben, werden den Hunden zum Opfer fallen, und die auf dem Feld sterben, werden von den Vögeln gefressen werden. Alles Weitere über Baaschas Herrschaft, seine Taten und das ganze Ausmaß seiner Macht steht im Buch der Geschichte der Könige Israels beschrieben. Als Baasha starb, wurde er in Tirza begraben. Nach ihm wurde sein Sohn Ela König. Die Botschaft des Herrn an Baasha und seine Familie war vom Propheten Jehu, dem Sohn Hananis, verkündet worden, weil Baasha getan hatte, was dem Herrn missfiel und ihn durch seine Taten zornig gemacht hatte, genau wie zuvor die Familie Jerobeams. Der zweite Grund aber war, dass Baasha die Familie Jerobeams ausgerottet hatte. Ela herrscht in Israel. Die Herrschaft Elas, des Sohnes Baaschas, begann im 26. Jahr der Regierungszeit König Asas in Juda. Er regierte 2 Jahre lang in Tirza. Dann begann einer seiner Männer, Simri, der Befehlshaber über die Hälfte der Streitwagen, eine Verschwörung gegen ihn. Eines Tages war Ela in Tirza im Haus von Arza, dem Palastaufseher, und betrank sich. Simri verschaffte sich Zugang zum Haus, schlug ihn nieder und tötete ihn. Das geschah im 27. Jahr von König Asas Herrschaft in Juda. Danach wurde Simri der nächste König. Sobald er als König auf dem Thron saß, brachte er die gesamte Königsfamilie von Baasha um. Er ließ nicht einen einzigen männlichen Nachkommen am Leben und verschonte auch keine Verwandten und Freunde. Auf diese Weise löschte Simri die ganze Familie Baaschas aus, wie es der Herr durch den Propheten Jehu gegen Baasha vorhergesagt hatte. Das geschah wegen der Sünden Baaschas und seines Sohnes Ela und weil beide Israel zur Sünde verleitet hatten. Auf diese Weise hatten sie mit ihrem Götzendienst den Zorn des Herrn, des Gottes Israels, herausgefordert. Alles Weitere über Elas Herrschaft und seine Taten steht im Buch der Geschichte der Könige Israels beschrieben. Simri herrscht in Israel. Die Herrschaft Simris begann im 27. Jahr der Regierungszeit König Asas in Juda. Doch er regierte nur 7 Tage in Tirza. Das Heer belagerte zu dieser Zeit gerade die Stadt Gibbeton, die den Philistern gehörte. Als beim Heer die Nachricht eintraf, Simri hat sich gegen den König verschworen und ihn ermordet, wählten die Israeliten Omri, den Heerführer, am selben Tag noch im Lager zum neuen König. Omri führte das ganze Heer von Gibbeton nach Tirza und ließ die Stadt angreifen. Als Simri sah, dass die Stadt eingenommen war, verschanzte er sich in der Zitadelle des Palastes, setzte den Palast in Brand und starb dort. Denn auch er hatte getan, was dem Herrn missfiel und war dem Vorbild Jerobeams gefolgt und hatte gesündigt, wie er und wie Jerobeam Israel zur Sünde verleitet. Alles Weitere über Simris Herrschaft und die Einzelheiten seiner Verschwörung ist im Buch der Geschichte der Könige Israels beschrieben. Omri herrscht in Israel. Damals waren die Israeliten in 2 Lager gespalten. Die eine Hälfte des Volkes wollte Tibni, den Sohn Ginats, zum König machen. Die andere Hälfte unterstützte Omri. Doch Omris Anhänger waren den Anhängern von Tibni, dem Sohn Ginats, überlegen. Tibni wurde getötet und Omri wurde König. Die Herrschaft Omris über Israel begann im 31. Jahr der Regierungszeit König Asas in Juda. Er regierte insgesamt 12 Jahre, 6 davon in Tirza. Dann erwarb er den Berg Samaria für 2 Talente Silber von seinem Besitzer Schemer. Er baute dort eine Stadt und nannte sie nach Schemer, dem Besitzer des Berges Samaria. Doch auch Omri tat, was dem Herrn missfiel und noch schlimmer als alle vor ihm. Er folgte in allem dem Beispiel Jerobeams, des Sohnes von Nebat, und sündigte wie dieser, indem er, wie Jerobeam, die Israeliten zum Götzendienst verleitete. Auf diese Weise erregten sie den Zorn des Herrn, des Gottes Israels. Alles Weitere über Omris Herrschaft, das ganze Ausmaß seiner Macht und seine Taten, ist im Buch der Geschichte der Könige Israels beschrieben. Als Omri starb, wurde er in Samaria begraben. Sein Sohn Ahab wurde der nächste König. Ahab herrscht in Israel. Die Herrschaft Ahabs, des Sohnes Omris, über Israel begann im 38. Jahr der Regierungszeit König Asas in Juda. Er regierte 22 Jahre in Samaria über Israel. Doch Ahab tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle Könige vor ihm. Und als genügte es noch nicht, ein Leben wie Jerobeam, der Sohn Nebats, zu führen, nahm er auch noch Isabel, die Tochter von Etbal, dem König von Sidon, zur Frau und begann, den Baal anzubeten. Zuerst baute er den Baal in Samaria einen Tempel und darin einen Altar. Dann ließ er ein Aschera-Bild aufstellen. Er tat mehr, was den Zorn des Herrn, des Gottes Israels, erregte, als alle Könige Israels vor ihm. Während seiner Herrschaft baute Hiel, ein Mann aus Bethel, Jericho wieder auf. Als er den Grundstein legte, starb dabei sein ältester Sohn Abiram. Und als er die Stadttore einsetzte, kam sein jüngster Sohn Segub dabei um. Alles geschah genau so, wie es Josua, der Sohn Nuns, im Auftrag des Herrn vorausgesagt hatte. Elia wird von Raben ernährt. Und Elia aus Tischbe in Gilead sagte zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, der Gott, dem ich diene. Die nächsten Jahre wird weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, ich ordne es an. Dann sprach der Herr zu Elia: Geh von hier weg und ziehe nach Osten und versteck dich am Bach Grit, der zum Jordan fließt. Trink aus dem Bach. Den Raben habe ich befohlen, dich zu versorgen. Elia machte sich auf und tat, was der Herr ihm befohlen hatte, und blieb am Bach Grit, der zum Jordan fließt. Die Raben brachten ihm morgens und abends Brot und Fleisch, und er trank aus dem Bach. Doch nach einer Weile trocknete der Bach aus, denn im Land fiel kein Regen mehr. Die Witwe von Zarpat. Da sprach der Herr zu Elia: Steh auf und geh nach Zarpat in der Nähe von Sidon und bleib dort. Ich habe dort einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Also machte er sich auf und ging nach Zarpat. Als er an den Toren der Stadt ankam, sah er eine Witwe, die Holz auflas, und er rief ihr zu und fragte: Würdest du mir einen Becher Wasser holen, damit ich trinken kann? Als sie sich auf den Weg machte, es zu holen, rief er ihr nach: Und bring mir bitte auch ein Stück Brot mit. Doch sie antwortete: So wahr der Herr, dein Gott, lebt, ich habe kein einziges Stück Brot mehr. Im Topf ist nur noch eine Handvoll Mehl und im Krug nur noch ein kleiner Rest Öl. Ich habe gerade ein paar Zweige gesammelt, um diese Mahlzeit zu bereiten für mich und meinen Sohn. Wir werden essen und sterben. Doch Elia sagte zu ihr: Hab keine Angst, geh und mach, was du gesagt hast, aber backe mir zuerst einen kleinen Laib Brot und bring ihn heraus. Dann backe für dich und deinen Sohn. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Das Mehl im Topf wird nicht aufgebraucht werden und das Öl im Krug nicht zur Neige gehen, bis zu dem Tag, an dem der Herr dem Land Regen schickt. Sie ging los und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte, und sie, Elia und ihr Sohn aßen viele Tage lang. Denn das Mehl im Topf nahm kein Ende und das Öl im Krug ging nicht zur Neige, wie es der Herr durch Elia versprochen hatte. Einige Zeit später wurde der Sohn der Frau des Hauses krank. Es ging ihm immer schlechter und schließlich hörte er auf zu atmen. Da sagte sie zu Elia: Mann Gottes, was habe ich mit dir zu schaffen? Bist du gekommen, um mich an meine Sünden zu erinnern und dann meinen Sohn zu töten? Aber Elia antwortete: Gib mir deinen Sohn. Er nahm ihn ihr aus den Armen, trug ihn hinauf in das obere Zimmer, in dem er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Dann flehte er zum Herrn und sprach: Herr, mein Gott, warum bringst du Unglück über diese Witwe, die mich in ihr Haus aufgenommen hat, und hast ihren Sohn sterben lassen? Und er warf sich dreimal über das Kind und flehte zum Herrn und sprach: Herr, mein Gott, lass das Leben in dieses Kind wieder zurückkehren. Und der Herr erhörte Elias Gebet, und das Leben kehrte in das Kind zurück, und es wurde wieder lebendig. Elia nahm es und trug es vom oberen Zimmer hinunter ins Haus und übergab es seiner Mutter. Sieh, dein Sohn lebt, sagte er. Da sagte die Frau zu Elia: Jetzt weiß ich bestimmt, dass du ein Mann Gottes bist und der Herr wahrhaftig durch dich spricht. Apostelgeschichte 15, die Verse 1 bis 35. Das Jerusalemer Konzil. Währenddessen kamen einige Männer aus Judäa in die Stadt und begannen, die Gläubigen zu lehren: Wenn ihr den jüdischen Brauch der Beschneidung nach der Lehre des Moses nicht einhaltet, könnt ihr nicht gerettet werden. Paulus und Barnabas widersprachen dieser Auffassung nachdrücklich und es kam zu einem heftigen Streitgespräch. Schließlich wurden Paulus und Barnabas in Begleitung einiger Männer aus Antiochia nach Jerusalem geschickt, wo sie mit den Aposteln und Ältesten über diese Frage sprechen sollten. Unterwegs machten sie in Phönizien und Samarien Halt, um die dort lebenden Gläubigen zu besuchen. Sie erzählten ihnen, zur großen Freude aller, dass sich nun auch die Nichtjuden bekehrten. Als sie in Jerusalem ankamen, wurden Paulus und Barnabas von der ganzen Gemeinde sowie von den Aposteln und den Ältesten willkommen geheißen. Sie berichteten, was Gott in der Zwischenzeit durch sie bewirkt hatte. Doch dann erhoben sich einige aus der Gruppe der Pharisäer, die zum Glauben gekommen waren, und erklärten, die Nichtjuden müssten beschnitten werden und sich an das mosaische Gesetz halten. Daraufhin setzten sich die Apostel und Gemeindeältesten zusammen, um über diese Frage zu entscheiden. Nach langen Beratungen erhob sich schließlich Petrus und wandte sich an die Versammlung: Brüder, ihr alle wisst, dass Gott mich vor einiger Zeit erwählt hat, auch den anderen Völkern die gute Botschaft zu verkünden, damit sie gläubig werden. Gott, der die Herzen der Menschen kennt, hat bewiesen, dass er auch sie annimmt, indem er ihnen genauso wie uns den Heiligen Geist schenkte. Er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, denn er reinigte auch ihre Herzen durch den Glauben. Warum zweifelt ihr nun an Gottes Weg, indem ihr ihnen eine Last aufbürdet, die weder wir noch unsere Vorfahren tragen konnten? Wir glauben, dass wir alle auf demselben Weg wie jene gerettet werden, nämlich durch die Gnade des Herrn Jesus. Danach verstummten alle. Sie hörten aufmerksam zu, wie Barnabas und Paulus von den Zeichen und Wundern berichteten, die Gott durch sie unter den Nichtjuden gewirkt hatte. Als sie geendet hatten, stand Jakobus auf und sagte: Brüder, hört mich an. Petrus hat euch erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Nichtjuden aufsuchte, um sich aus ihnen ein Volk zu wählen, das seinen Namen trägt. Diese Bekehrung der Nichtjuden stimmt mit den Voraussagen der Propheten überein. So steht geschrieben: Danach werde ich zurückkommen und das gefallene Königreich Davids wiederherstellen. Aus den Trümmern werde ich es wieder aufbauen und ich werde es wiederherstellen, damit die Übriggebliebenen den Herrn suchen, die Nichtjuden eingeschlossen, alle, die ich zu mir gerufen habe. So spricht der Herr, der dies alles schon vor langer Zeit bekannt gemacht hat. Deshalb bin ich der Überzeugung, dass wir den Nichtjuden, die sich zu Gott bekehren, das Leben nicht unnötig erschweren sollten. Allerdings sollten wir ihnen schreiben und ihnen auftragen, kein Fleisch zu essen, das den Götzen geopfert wurde, alle Unzucht zu meiden und weder Blut noch das Fleisch nicht ausgebluteter Tiere zu essen. Denn seit vielen Generationen wurden diese Vorschriften aus dem Gesetz des Mose Sabbat für Sabbat überall in den jüdischen Synagogen gepredigt. Der Brief an die nichtjüdischen Gläubigen. Daraufhin bestimmten die Apostel und Ältesten und die ganze Gemeinde in Jerusalem einige Männer, die sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochia in Syrien schickten, um über diese Entscheidung zu berichten. Die Männer, die gewählt wurden, waren zwei der Leiter der Gemeinde, Judas, auch Barsabbas genannt, und Silas. Der Inhalt des Briefes, den sie mitnahmen, lautete: Diesen Brief schreiben die Apostel und Ältesten, eure Brüder in Jerusalem, an die nichtjüdischen Gläubigen im syrischen Antiochia und in Zilizien. Wir grüßen euch. Wir haben erfahren, dass einige Männer aus unserem Kreis euch beunruhigt und mit ihren Aussagen verunsichert haben, doch sie waren nicht von uns beauftragt. Nachdem wir einstimmig zu einer Entscheidung gekommen waren, hielten wir es für das Beste, euch diese Männer zu schicken mit unseren beiden lieben Brüdern Barnabas und Paulus, die für Jesus Christus, unseren Herrn, ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben. Wir schicken euch Judas und Silas, die euch mitteilen sollen, was wir zu eurer Frage beschlossen haben. Denn durch den Heiligen Geist haben wir beschlossen, euch keine größeren Lasten aufzuladen als diese. Esst kein Fleisch, das Götzen geopfert wurde, und weder das Blut noch das Fleisch nicht ausgebluteter Tiere, und meidet alle Unzucht. Wenn ihr euch daran haltet, handelt ihr richtig. Lebt wohl. Die vier Boten brachen sofort nach Antiochia auf, wo sie eine Versammlung aller Gläubigen einberiefen und den Brief überreichten. Als sie diese ermutigende Nachricht gelesen hatten, freuten sich die Anwesenden. Danach sprachen Judas und Silas, die beide die Gabe der Prophetie besaßen, noch lange zu ihnen, um sie im Glauben zu ermutigen und zu stärken. Die beiden blieben noch eine Zeit lang dort und wurden dann mit reichen Segenswünschen der Gemeinde von Antiochia an die, die sie gesandt hatten, nach Jerusalem zurückgeschickt. Paulus und Barnabas blieben in Antiochia, um viele andere zu unterstützen, die dort das Wort des Herrn verkündeten und lehrten. Psalm 134. Ein Lied für die Pilgerfahrt nach Jerusalem. Lobt den Herrn, all ihr Diener des Herrn, die ihr nachts im Hause des Herrn steht. Erhebt eure Hände im Heiligtum und lobt den Herrn. Der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat, segne euch von Jerusalem aus. Sprüche Kapitel 17, Vers 9 bis 11. Großzügig zu sein gegenüber den Fehlern eines anderen hält die Liebe lebendig. Das ständige Reden darüber trennt die besten Freunde. Einem klugen Menschen nützt eine einzige Zurechtweisung mehr als einem Narren 100 Peitschenschläge auf den Rücken. Ein böser Mensch sucht nur den Aufstand, doch er wird hart bestraft. Das war der Bibeltext für heute. Ich möchte euch noch die Losung mitgeben, heute aus Sacharja 3, Vers 4. Sieh her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen. Und dazu aus Epheser 2, Vers 5. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und mit diesen Versen wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Mittwoch. Und wenn ihr wollt, dann hört doch auch morgen wieder rein. Wir freuen uns drauf und lesen natürlich weiter. Bis dann. Tschüss.